Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Säen und Hören. Wir sprechen heute zusammen mit Stefanie Peters über das große, weite Thema der Biodiversität.
Biodiversität und Landwirtschaft wird ja oft getrennt voneinander, leider. Aber genau diese Bereiche gehören alle zusammen. Es ist nicht nur rein, ich tue alles für die Insektenwelt und für die Umwelt, sondern eben auch gerade der konventionelle Ackerbau gehört genauso dazu.
Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine fachliche oder rechtliche Beratung. Stefanie, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Stefanie, von wo bist du denn jetzt zugeschaltet?
Ich sitze hier gerade jetzt in meinem Büro in Nauen. Nauen liegt westlich von Berlin, so circa 30 Kilometer. Und hier ist nämlich auch unser Betrieb ansässig.
Ist das der elterliche Betrieb oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Familienbetrieb. Wir sagen immer auch gerne Mehrfamilienbetrieb. Also mein Papa, der ist hier der Geschäftsführer. Vorher war es mein Opa. Ich möchte es dann irgendwann vielleicht auch mal werden. Und wir haben hier ganz viele oder einige Angestellte, die hier auch schon ganz langjährig arbeiten. Und deswegen sagen wir immer gerne Mehrfamilienbetrieb sozusagen.
Wenn ihr in der Nähe von Berlin seid, dann spielt Tierhaltung wahrscheinlich nicht die größte Rolle, sondern vielmehr der Ackerbau.
Ganz genau so ist es auch bei uns. Wir sind ein reines Marktfruchtunternehmen. Wir hatten nie Tiere, wir haben auch momentan keine Tiere bei uns. Wir machen reinen Ackerbau und auch Biogaserzeugung bei uns.
Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann seid ihr seit 2017 auch Bayer Forward Farm. Ich selber durfte als Filmemacher auch schon mal eine Forward Farm besuchen, habe also ungefähr eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt, aber das trifft nicht auf alle ZuhörerInnen zu. Deshalb würde ich dich gerne einfach nochmal bitten, nochmal ganz kurz zu umreißen, was es eigentlich damit auf sich hat.
Ja, seit September 2017 sind wir Mitglied der Forward Farm Familie. Wir wollen sozusagen zeigen, dass konventionelle Landwirtschaft und nachhaltiges Landwirtschaften gut zusammenpassen, auch Biodiversität gut zum konventionellen Ackerbau dazu passt. Und dann haben wir hier mehrere Maßnahmen mal versucht zu integrieren und einfach auch mal ausprobiert. Beispielsweise haben wir Blühstreifen angelegt oder haben auch mal versucht, Untersaat in Getreide einzudrillen und geschaut, wie das funktioniert. Haben so ein paar Maßnahmen wie das Phytobag zum Thema Gewässerschutz bei uns auf dem Hof installiert und so weiter und so fort. Inzwischen konnten wir schon die letzten 5 Jahre natürlich ein paar Daten sammeln und waren in einigen Maßnahmen sehr erfolgreich, in der einen oder anderen vielleicht auch mal nicht. Das haben wir dann eben aus unserer Anbaustruktur wieder rausgenommen. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir Teil der Forward-Farm-Familie geworden sind, weil wir haben wirklich schon tolle Daten produziert in den letzten Jahren.
Um vielleicht nochmal deine Rolle ein bisschen zu konkretisieren, wie genau bist du dahin gekommen und wie genau bist du auch in die Landwirtschaft gekommen? Klar, du hast gesagt, das ist ein Familienbetrieb. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass man deshalb auch selber in die Landwirtschaft geht.
Ich bin auch so ein bisschen über Umwegen wieder zurück nach Hause und zur Landwirtschaft gekommen. Ich hatte nach der Schule damals Biochemie studiert und habe auch einige Jahre in einem medizinischen Labor gearbeitet, also in der medizinischen Forschung. Im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg war das. Und hatte mich dann dazu entschieden, dass ich auch gerne wieder irgendwann näher an die Heimat kommen möchte. Und da Papa sich vor einigen Jahren da schon entschieden hat, dass dieses Forward Farm Projekt, was für uns sein könnte, das auch ja so ein bisschen Feldversuche etc. beinhaltet, fand ich das sehr interessant. Und so haben wir damals gesagt, Mensch, das könnte auch was für dich sein. Wir probieren es einfach mal, starte mal. Bin natürlich hier im Betrieb ja auch irgendwo aufgewachsen. Die betrieblichen Abläufe, die kenne ich natürlich auch. Im Detail habe ich sie dann kennengelernt und lerne sie zum Teil auch immer noch kennen. Aber so war das damals und inzwischen bin ich wirklich froh, dass ich es so gemacht habe.
Ja, das klingt nach einem schönen Weg. Um deine Vorstellung noch ein bisschen abzurunden, stellen wir jedem unserer Gäste ein paar Oder-Fragen und ich habe mir natürlich auch ein paar überlegt für dich. Und die erste wäre, also ich würde dich einmal bitten, das kurz auch zu beantworten und auch gerne zu begründen, warum das eine oder das andere. Lieber frühstücken oder lieber Mittagessen?
Lieber Mittagessen. Ich mag das nicht. Also ich mag es mehr, wenn ich morgens aufstehe, einen Kaffee trinke und dann erstmal starte. Und dann wird es bei mir meistens immer erst später. Und dann ist es meistens eben schon das Mittagessen.
Ja, okay, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade gedacht, bei der letzten Aufzeichnung, da konnte ich immer zustimmen, aber hier ist es tatsächlich bei mir umgekehrt. Ich liebe eher das Frühstück und gehe auch lieber irgendwie auch, wenn ich irgendwie mal zu einer Gastronomie gehe, lieber zum Brunchen oder so hin als zum Abendessen, weil ich einfach irgendwie gerne im Frühstück irgendwie in den Tag starte. Aber deine Gedanken sind natürlich super nachvollziehbar. Meistens ist der erste Kaffee auch immer tatsächlich noch so ein bisschen losgelöst und dann ein, zwei Stunden geht's danach nochmal ins Haus zum Frühstück. Das war in der Ausbildung auch immer so, man ist immer erst Kaffee, dann hat man die Tiere versorgt und dann gab's Frühstück. Lieber Tag oder lieber Nacht?
Lieber Tag. Ich schlafe ganz gerne, auch wenn es manchmal kurz ist, deswegen lieber Tag. Ich stehe auch ganz gerne früh auf, ich mag das auch gern frühen Morgenstunden. Klar geht es in der Ernte auch mal lang, da ist es auch mal schön, in der Nacht draußen zu sein und in der Natur, aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer für den Tag.
Da passiert auch mehr, da ist die Sonne da, ich finde es auch, ist schöner. Und jetzt nochmal ein ganz anderes Genre, lieber Komödie oder lieber Horrorfilm?
Lieber Komödie. Also ich habe das tatsächlich schon immer gehabt, also Horrorfilme sind für mich auch Horror. Also ich grusel mich, hinterher habe ich Angst, kann schlecht schlafen, deshalb lieber immer Komödie.
Passt jetzt, wenn ich es überlege, auch eigentlich alles gut zusammen mit den Fragen, weil Nacht- und Horrorfilme ist nicht so unser Ding,
genau.
Stelle ich fest.
Ganz genau.
Wir wollen ja auch konkreter jetzt über das Thema Biodiversität sprechen und wenn man dieses Wort mal nimmt, dann ist es ja unglaublich groß. Also man kann da gefühlt ganz, ganz viel da reinpacken. Also ich habe irgendwie auf dem Feld verschiedene Sorten, Arten und es ist irgendwie biodivers. Was ist für dich irgendwie eine Auffassung von Biodiversität? Also was ist so deine persönliche Definition?
Eben eigentlich genau das, was wir ja auch bei uns machen. Also alle verschiedenen Bereiche, die wir bei uns auch tätigen. Wir haben den reinen Ackerbau, um zum einen mal Futtermittel und Nahrungsmittel zu produzieren. Wir haben aber auch den reinen Ackerbau, um Energiepflanzen zu erzeugen. Wir haben hier bei uns auch inzwischen um die 40 Hektar Blühstreifen angebaut, die eben rein der Insektenwelt dienen. Vielleicht auch mal der Kleintierwelt, weil sich auch mal ein Reh vielleicht im Blühstreifen versteckt. Und alles passt zusammen. Also das ist eigentlich das Schöne auch daran. Viele denken ja immer, dass es eben gerade nicht zusammenpasst. Biodiversität und Landwirtschaft wird ja oft getrennt voneinander, leider. Aber genau diese Bereiche gehören alle zusammen. Und wir hier bei uns im Betrieb setzen die auch so um und konnten das auch so zeigen. Und inzwischen ist es für uns ganz selbstverständlich, dass eben am Ackerrand oder in einem 100-Hektar-Schlag bei uns in der Mitte auch mal ein Blühstreifen oder zwei verlaufen. Das gehört jetzt einfach mit dazu. Und genau das macht für mich Biodiversität aus. Also es ist nicht nur rein, ich tue alles für die Insektenwelt und für die Umwelt, sondern eben auch gerade der konventionelle Ackerbau gehört genauso dazu.
Ihr macht ja auch Versuche für die Forward Farm, habt ihr gesagt. Gehen die ausschließlich in Richtung Biodiversität oder sind es auch allgemeine Feldversuche?
Ich würde fast sagen, das ist 50-50. Das ist natürlich auch immer von dem jährlichen Anbauplan ein bisschen abhängig. Seit 2020 sind wir aber auch Besucherzentrum, nennt sich das. Das machen wir mit der Firma Bayer auch Feldversuche zum Thema Saatgut oder Pflanzenschutz. Und auf der anderen Seite eben haben wir die Biodiversitätsversuche. Wir probieren beispielsweise verschiedene Saatgutmischungen aus oder haben uns auch, inzwischen muss ich in Vergangenheitsform sprechen, die Untersaat im Getreide ausprobiert. Das hat damals bei uns nicht so gut funktioniert. Aber da muss man eben auch gucken, welche Untersaaten gehen gut bei uns, auf unseren Böden, in unseren Wetterlagen. Wann ist ein passender Aussaatzeitpunkt beispielsweise? Das ist das, was wir bei uns hier ausprobieren.
Jetzt ist es so, wenn man mit Landwirten darüber spricht und Landwirtinnen natürlich, wenn es um Biodiversität geht, dann haben wir auf dem einen Punkt natürlich das, was du sagst, wir brauchen eine intakte Natur, wir brauchen die Arten, weil wir halt eben als Landwirtschaft natürlich auch Hand in Hand mit der Natur irgendwie arbeiten und leben. Gleichwohl gibt es natürlich auch schnell die Bedenken, wie natürlich das wirtschaftlich irgendwie möglich ist, dass man da natürlich auch am Ende ja noch einen gewissen Ertrag erzielen möchte, von dem man dann irgendwie lebt. Also was sind da denn so auch die Erkenntnisse auch von den, ja, ich sag mal, 6 Jahren auch als Forward Farm, was man auch als Landwirt, Landwirtin auch gut umsetzen kann?
Das, was wir wirklich gelernt haben in den letzten 5 Jahren Bayer Forward Farming, ist, dass man Kompromisse eingehen muss. Man muss sich genau klar machen mit einzelnen Maßnahmen, die man umsetzt. Was möchte ich damit erreichen? Ich werde nicht einen Blühstreifen anbauen können und dann einen riesigen ökonomischen Ertrag am Ende des Jahres erwarten können. Also mir muss es bewusst sein, dass ich eben Fläche abgebe, auf denen ich eigentlich was ernten könnte, das der Natur zur Verfügung stelle. Auf der anderen Seite habe ich eben aber auch dann die Nützlinge meinetwegen, denen ich da einen Lebensraum gebe. Also ich kann davon ja auch wieder zehren sozusagen am Ende. Und das muss man sich vorher bewusst machen. Also wenn ich Fläche zur Verfügung stelle und vor allem, wenn es jetzt auch noch im Versuchsbereich ist, wenn ich noch gar keine Erfahrung habe, muss es mir auch klar sein, dass der Versuch eben vielleicht auch mal daneben geht oder das Ergebnis anders ausfällt, als ich es vielleicht erwarte oder mir erträume.
Ich muss gerade daran denken, wo du das beschrieben hattest. Ich war mal für Dreharbeiten auf einem Betrieb in Niedersachsen und der hatte auch auf einem recht guten Boden, hat halt eben auch Erosionsprobleme, hat er quasi in eine Pappel rein, quasi so als Agroforst, mitten durch die Fläche durch. Und er meinte tatsächlich, dass dadurch, dass er diesen Erosionsschutz hat und auch Beschattung und so, hatte er in Summe auf der Fläche tatsächlich auch gar nicht weniger Ertrag, sondern halt eben einen gleichbleibenden Ertrag, hat aber trotzdem dieses Landschaftselement geschaffen. Und das ist, fand ich, auch ein ganz passendes Beispiel, wie man auch beidem gerecht werden kann. Was würdest du denn sagen, was sind denn überhaupt Maßnahmen, welche Maßnahmen passen zu welchem Betrieb? Also was würdest du sagen, sind so Sachen, die man auch jeder gut zu Hause umsetzen kann?
Also ich muss dazu sagen, als wir damals gestartet sind, hatten wir ja auch die Vorstellung, dass wir vielleicht als Betrieb Erfahrungen sammeln können, die wir den Betrieben hier in der Region auch vor allem weitergeben können. Das können wir auch. Trotzdem muss ich sagen, kommt es natürlich auch auf die jeweilige Betriebsstruktur an. Also nicht jeder Betrieb, der jetzt hier in Brandenburg im Westen, westlich von Berlin gelegen ist, kann jede Maßnahme, die bei uns gut funktioniert, auch gut umsetzen. Das ist uns aber auch erst im Laufe der Jahre so bewusst geworden. Ich glaube, was schon sehr hilfreich ist, sind diese ganzen Saatgutmischungen im Bereich Blühstreifen, die wir jetzt getestet haben, wo es wirklich welche gab hier auf den Sandböden, die gar nicht funktionieren, die man dann eben ausschließen kann, wo der Nachbar vielleicht jetzt auch von profitieren kann, weil er gleich die richtige Mischung in Anführungszeichen nehmen kann. Auch wir haben gelernt, wir haben beispielsweise die weite Reihe mit Untersaat probiert, indem ja das Getreide in einem breiteren Abstand gedrillt wird als üblich, nämlich im Doppelten, und in diesem Zwischenraum wird dann eine Untersaat eingedrillt. Hat bei uns leider gar nicht funktioniert. Die Untersaat ist nicht aufgelaufen hier auf unseren Sandböden. Wir haben verschiedene Mischungen probiert, hat einfach nicht funktioniert. Aber wir haben gesehen, dass gerade so in den trockenen Jahren 2018 und 2019 die Erträge, wo wir es im Weizen gemacht haben oder auch im Roggen gemacht haben, tatsächlich höher waren bei der weiten Reihe als im konventionellen Weizen. Da hat die Pflanze also die Wasserreserven scheinbar noch besser genutzt in dem breiteren Abstand als in dem engeren. Also das war auch eine Erfahrung, die wir überhaupt nicht erwartet haben, wo wir aber auch gelernt haben.
Gibt es irgendwie noch weitere Ergebnisse, wo du sagst, das hat dich total überrascht oder wo du nicht so mit gerechnet hattest?
Ja, damals, als wir die sogenannte Nullaufnahme gemacht haben 2017, also wir arbeiten ja im Rahmen dieses Forward Farmings Projekts auch mit dem IFAB-Institut in Mannheim zusammen. Die haben hier die letzten 5 Jahre die ganzen Daten erhoben zu den ganzen Insekten und Feldvögeln. Und die haben natürlich, bevor wir jetzt Maßnahmen umgesetzt haben, auch eine sogenannte Nullaufnahme gemacht und geguckt, was ist denn überhaupt schon da. Da waren die selber auch sogar überrascht, wie viele Insektenarten sie schon finden oder Feldvögelarten sie schon finden. Es gibt aber sehr viele, die in Brandenburg, sehr viele Insekten, die in Brandenburg auf der roten Liste stehen. Und die haben sich tatsächlich in den vergangenen 5 Jahren sukzessive wieder hier angesiedelt, also wurden vorgefunden. Das war auch sehr beeindruckend, also von den Zahlen her, der einzelnen Populationen, aber vor allem auch von den Arten.
Ja, Stefanie, ihr seid ja über die Forward Farm ja sicherlich ein Vorzeigebetrieb, was Biodiversität angeht, und macht ja sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen, um jetzt den ZuhörerInnen draußen was an die Hand geben zu können. Was sind denn wirklich auch konkrete oder auch einfache Maßnahmen, wo du sagen würdest, das kann jeder umsetzen und kann damit einen großen Beitrag erzielen?
Also ich glaube, die am einfachsten und auch am kostengünstigste Variante wäre eine sogenannte B-Bank. Das ist mit ganz einfachen Worten gesagt ein Haufen Erde, der am Ackerrand steht. Man würde also vielleicht Ackerboden oder auch, also mein Papa würde sagen Totenboden, da wo nicht mehr viel drauf wächst, anhäufen am Ackerrand und würde eine Abbruchkante herstellen, die nach Süden ausgerichtet ist. Und die nehmen tatsächlich die Wildbienen sehr, sehr gerne an, als Unterschlupf zum Nisten auch und sich vermehren. Das ist was, wo ich sage, Ackerboden oder Erde fällt ja in jedem landwirtschaftlichen Betrieb immer mal irgendwo und irgendwie an. Die hat man da. Das kann man sehr einfach und schnell umsetzen. Also ich glaube, in 1-2 Stunden ist so eine B-Bank auch fertig hergestellt am Ackerrand. Und das wird wirklich ganz schnell und sehr gut von Wildbienen und zum Teil auch anderen Insekten oder kleinen Tieren angenommen.
Und die bauen sich dann quasi darin, ne, ich sag mal, jetzt fehlt mir tatsächlich der Fachbegriff, aber die bauen sich darin ihr Haus quasi.
Genau so kann man sagen. Also das sieht dann immer aus wie kleine Löcher reingebohrt in diesen Erdhaufen. Und dann hat man ganz viele Löcher an dieser Abbruchkante. Und da nisten die dann tatsächlich drin. Also jeder hat ja vielleicht auch inzwischen schon mal diese sogenannten Insektenhotels gesehen. Da macht man das ja auch manchmal, dass man da Lehm oder sowas reinmacht, wo die sich dann reinbohren können, beziehungsweise man Löcher vorbohrt und die drin nisten. Das geht eben genauso mit Sand oder Erde. Und dann können die sich die Löcher sogar alleine bohren, weil es ein bisschen weicher ist als Lehm.
Insektenhotel ist ein gutes Stichwort. Und jetzt frage ich mal ganz, ganz provokant, weil da geht es sicherlich auch um die Frage des Standorts. Ich finde, Insektenhotels, das bringt mich schon manchmal ein bisschen zum Schmunzeln, wenn ich sehe, wo die mal aufgestellt werden. Das ist so, ich sag's also übertrieben gesagt, so ein Alibi-Insektenhotel, was man dann einfach irgendwo in so einer Betonwüste nochmal vor die Tür stellt. Das sieht man in ganz vielen Städten. Und dann hat man was für die Umwelt gemacht. Also jetzt wirklich mal übertrieben gesagt, was sind denn geeignete Standorte? Also wird so eine B-Bank überall gleich gut angenommen oder was sollte ich da berücksichtigen?
Wir kombinieren solche B-Banks immer gern mit unseren Blühstreifen. Und da muss man sagen, das ist genau richtig gesagt, nicht jeder Standort ist geeignet. Sowohl für Blühstreifen, muss ich dazu sagen, als auch für diese B-Banks. Sollte ein Standort sein, wo nicht andere Tiere, die Insekten oder Feldvögel sich schnappen können und wegfressen können, sage ich mal so ganz einfach gesagt. Also wir hatten beispielsweise mal einen Blühstreifen mit B-Bank direkt an einem Feldweg angelegt. Da ist aber nachts der Waschbär und der Marder und der Fuchs langgelaufen und dann haben die sich die kleinen Tierchen, die im Blühstreifen da übernachtet haben, rausgeholt. So soll es natürlich auch nicht sein. Das muss schon immer gut zusammenpassen. Ja, jetzt ist es schwer zu sagen, eine allgemeine Empfehlung zu geben. Das kommt natürlich auch wieder auf die bestimmten Betriebe an. Aber fürs Thema Blühstreifen kann ich sagen, nicht immer ist der Ackerrand oder der Straßenrand geeignet, weil tatsächlich fahren die Autos auch die Insekten kaputt, die da am Straßenrand in den Blühstreifen oder in den Insektenhotels wohnen. Es macht schon auch Sinn, mitten durch einen Schlag mal den zu teilen mithilfe eines Blühstreifens. Das haben wir auf jeden Fall auch festgestellt in den letzten Jahren.
Von den vielen Projekten, die ihr auf dem Hof umsetzt, hast du da irgendwie ein Lieblingsprojekt oder irgendwas, wo du sagst, da kann ich mich am meisten für begeistern?
Also ich habe es jetzt schon so oft erwähnt und tatsächlich sind es diese Blühflächen, die wir jetzt so angelegt haben. Ich verfalle selber immer da rein, auch Blühstreifen zu sagen. Tatsächlich muss es ja gar nicht immer ein Streifen sein, sondern kann auch eine ganz andere Fläche sein von der Form her. Inzwischen hat sich so ein regelrechtes Netzwerk bei uns aufgebaut, so nennen wir das inzwischen auch, sodass die Insekten von einem Blühstreifen auf den anderen übersetzen könnten, die dann zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr auch blühen. Also einer, der ein bisschen später in die Blüte geht, wo die Insekten dann übersiedeln können. Was wohl auch funktioniert, natürlich ist nicht jedes Insekt und jede Wildbiene bei uns markiert, dass man sie wirklich wiederfindet. Aber unsere Kollegen dort vom IFAB-Institut haben uns das auf jeden Fall bestätigt, dass das sehr hilfreich ist. Und das war eigentlich so, das ist mein Lieblingsprojekt mit, würde ich sagen, weil das hat sich richtig schön entwickelt vom ersten Jahr an, wo wir überhaupt erstmal probiert haben, was ist überhaupt eine mögliche Blühmischung bei uns hier in Brandenburg, westlich von Berlin, die gut funktioniert, bis hin zu, wir haben jetzt ein regelrechtes Blühflächennetzwerk bei uns auf dem Betrieb aufgebaut. Und zusätzlich kann ich sagen, dass wir jetzt auch mit unseren Nachbarbetrieben schon in Gesprächen sind, dass auch die Blühflächen anlegen wollen, sodass dieses Netzwerk auch betriebsübergreifend jetzt weiter ausgebaut wird. Das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Ist es eine große Herausforderung, dass man ja die Ackerkulturen, die den Großteil der Fläche einfach ausmachen, dass die ja irgendwie dann spätestens im Herbst verblüht sind? Inwiefern muss ich da auch nochmal, also auch wirklich auf das Thema Fruchtfolge oder Kulturen, die ich anbaue, inwiefern beeinflusst das auch die Biodiversitätsmaßnahmen, für die man sich auf dem Betrieb entscheidet?
Ja, das ist ja so ein bisschen Spiel mit, welche Mischungen nehme ich und wie kann ich auch ja die, beispielsweise die Pflichtbearbeitung, einmal im Jahr muss ich ja meine Flächen mindestens bearbeiten. Das ist so ein bisschen das Spiel, das zusammenpasst. Genau damit haben wir auch immer noch ein bisschen zu kämpfen, ist jetzt übertrieben gesagt, aber das zu handeln ist manchmal nicht so einfach praktisch. Also wir haben uns in den letzten Jahren so weit entwickelt, dass wir gesagt haben, für uns machen mehrjährige Blühstreifen schon mehr Sinn. Zum einen kann man da das ein bisschen handeln, zu sagen, wann werden die Blühstreifen gemulcht oder kann ich es vielleicht sogar aufteilen, ein Blühstreifen wird noch im Frühjahr, der andere erst im Herbst, also die eine Hälfte erst im Frühjahr, die andere Hälfte erst im Herbst gemulcht, sodass ich immer einen gewissen Bestand da habe. Wir sind auch dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, zweiteilige Blühflächen, also mit zwei verschiedenen Mischungen direkt nebeneinander machen sich gut. Eine, die vielleicht ein bisschen früher in die Blüte geht, eine, die ein bisschen später in die Blüte geht, sodass wir eine möglichst lange Blühzeit übers Jahr haben. Aber auch da muss man wieder gucken, auch da gehen wir beispielsweise mit Imkern ins Gespräch oder die Imker kommen auf uns zu. Hatten wir auch schon den Fall, der gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt meine Beuten dort bei den Robinien hingestellt, dann wird meine Bienen den Robinienhonig machen können. Die fliegen aber viel lieber zu euch in den Blühstreifen, weil da blüht es ja immer noch. Da muss man dann, das muss man halt ein bisschen sich anschauen und im Gespräch bleiben vielleicht auch, damit da nicht irgendwer verärgert wird oder jeder irgendwie auch seinen Nutzen draus ziehen kann. Weil auch die Imker freuen sich natürlich, wenn sie ihre Beuten bei uns an die Blühstreifen stellen können.
Eine letzte Frage hätte ich noch und zwar hast du ja auch von einer Institution gesprochen, die euch ja auch so ein bisschen begleitet und auch die Datenerhebung macht. Welche Rolle spielt das insgesamt auch beim Thema Biodiversität? Und was kann man da auch selber für sich auch, welche Möglichkeiten hat man das selber auch so ein bisschen zu erfassen und zu begleiten?
Also ich sag mal, die Hilfe von diesem Institut und vor allem von den Personen aus diesem Institut, die haben natürlich ein wahnsinniges Fachwissen. Und für mich ist das damals utopisch gewesen, die eine Wildbienenart von der anderen zu unterscheiden. Inzwischen, also ich würde mich niemals als Profi oder Experte oder sowas, da bin ich noch weit von entfernt, dafür haben wir die ja. Aber das war natürlich eine super gute Unterstützung, die wir da bekommen haben. Und das war auch eine, ich will nicht sagen Forderung, aber ja doch, das war eine Forderung damals, die wir für ganz wichtig empfunden haben, bevor wir dieses Projekt gemeinsam gestartet haben, dass wir eben diese Experten an unserer Seite haben und Daten erheben können, um wirklich auch selber zu sehen, bringen diese Maßnahmen überhaupt was. Das war ganz wichtig und ja, eine der obersten Prioritäten, die wir so hatten.
Ja, Stefanie, bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für den spannenden Austausch. Und ja, ich hoffe, dass du einige ZuhörerInnen damit anstecken konntest, mit deiner Begeisterung für das Thema Biodiversität und ja, noch viel, viel mehr Betriebe da draußen auch sich einfach noch mehr dran tasten. Wobei ich halt natürlich auch schon das Gefühl habe, dass das immer mehr natürlich auch gelebt wird draußen. Aber ich denke, es ist natürlich wichtig, dass es so Betriebe gibt wie den euren, die da halt eben auch mit einer gewissen Intensität, mit einem wissenschaftlichen Anspruch auch dran gehen, um einfach schon mal vorzufühlen, was denn überhaupt Maßnahmen sind, die eventuell auch für andere Betriebe interessant sein könnten. Von daher vielen Dank da für euer Engagement.